Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne und an meiner Seite
Conny Neumeier. Auch von mir, hallo, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen gleich über einen ziemlich spektakulären Fall, wie ich finde. Aber das war für euch in der XY-Fernsehredaktion ja auch, oder?
Das kann man wohl sagen. Der Fall war ziemlich einmalig. Die Täter hatten sich immens lange und mit einem ziemlichen Aufwand vorbereitet.
Ja, ich kenne sowas meistens eigentlich nur aus Büchern oder dem Kino. Und die Täter haben auch extrem viel Beute gemacht.
Stimmt. Der Fall hat seinerzeit hohe Wellen geschlagen. Für viele Medien war es ein cooler Coup. Aber man muss auch ganz klar sagen, ja, es war spektakulär und außergewöhnlich, aber man darf nie außer Acht lassen, dass Menschen, in unserem Fall sogar sehr viele Menschen, enorm geschädigt wurden. Unser heutiger Fall liegt mehr als 10 Jahre zurück und wirft immer noch viele Fragen auf. Und um, ja, wie in einem guten Film, die Spannung noch ein bisschen aufrecht zu erhalten, verraten wir an dieser Stelle noch nicht zu viel, sondern begrüßen zunächst einmal unseren heutigen Studiogast, Kriminalhauptkommissar AD, Michael Adamski von der Kriminalpolizei Berlin. Herzlich willkommen bei uns.
Schönen guten Tag. Ich freue mich über Ihre Einladung, die auch nach meinem Dienst noch mal einen kleinen Höhepunkt in meinem derzeitigen Rentnerleben betrifft.
Prima.
Schön, dass Sie da sind.
Herr Adamski, Sie waren ja damals einer der leitenden Ermittler des LKA Berlin. Ohne jetzt an der Stelle schon zu viel über den Inhalt zu verraten, wie ordnen Sie den Fall grundsätzlich ein?
Ja, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das der Fall meines Lebens wird. Ich hatte ja schon große Tatorte in Berlin zu bearbeiten, aber dass es ein derartiges Ausmaß haben wird, war mir dort noch nicht bekannt gewesen. Erst als ich den Tatort gesehen habe, wusste ich, oh, da stehen Aufgaben uns bevor, da müssen wir mit dem ganz großen Besteck ran und da wird viel Arbeit auf uns zukommen. Und die technischen Voraussetzungen, die dort waren, die wir als erstes erkannt haben, haben uns gesagt, das wird was ganz Besonderes.
Sie haben uns ja auch schon erzählt, dass Ihnen damals auch schon klar war, jetzt muss ich aus dem Vollen schöpfen. Was heißt das, aus dem Vollen schöpfen?
Nachdem wir erkannt haben, was das für ein Ausmaß hatte, wurde eine Sonderkommission gebildet. Und mit einer Sonderkommission kann man richtig arbeiten und aus dem Vollen schöpfen. Also wir haben alle technischen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben Personal zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben junge Mitarbeiter, die von der Schule gekommen sind, haben uns unterstützt und wir konnten damit natürlich mit geballter Kraft konnten wir arbeiten.
Der Fall hat auch in der Historie von Aktenzeichen XY ungelöst einen besonderen Platz. Der Film, der damals dazu produziert wurde, war der längste und aufwendigste in unserer Geschichte. Über 30 Minuten. Unser Kollege Stefan Kors, der seit 3 Jahrzehnten für die Ausstattung sämtlicher Aktenzeichenfilme verantwortlich ist, weiß heute noch Spannendes zu erzählen, wenn er an die vergangenen Dreharbeiten denkt. Von ihm werden wir nachher ebenfalls noch hören. Beginnen wir aber mit der Geschichte, die für die Polizei am 14. Januar 2013 ihren Anfang nimmt.
Die Geschichte, die ihr damals bei XY erzählt habt, Rudi, die beginnt ja eigentlich schon ein paar Monate vorher. Hauptperson ist der alte Herr Schreiber, ein 81-jähriger Witwer, dem nicht mehr viel im Leben geblieben ist.
Ja, mit stetiger Regelmäßigkeit besucht er seine Bankfiliale in Berlin-Steglitz. Dort hat er ein Schließfach. Der Inhalt dieses Schließfachs ist für ihn von großer Bedeutung. Finanziell, aber vor allem emotional. Wir hören einen Ausschnitt aus der XY-Sendung im August 2013.
Hallo, Herr Schreiber.
Grüß Sie, Frau Berg.
Sie wollen doch sicherlich an Ihr Schließfach, habe ich recht?
Gut geraten.
Dann kommen Sie mal mit. Ich bringe Sie runter.
Danke.
Gerhard Schreibers Frau und seine Tochter sind vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein paar Fotos und Briefe aus dieser Zeit sind für ihn die wertvollste Erinnerung. Einen Großteil seiner Rente hat er in Goldmünzen angelegt. Damals ahnen weder Herr Schreiber noch die vielen anderen Schließfachinhaber etwas von dem gut gekleideten Herrn, der sich schon ein Jahr zuvor im September 2011 in derselben Bankfiliale als Neukunde anmeldet und ebenfalls ein Schließfach eröffnen will.
Herr Worms?
Herr Vorbeck.
Guten
Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Ich möchte gerne ein Schließfach anmieten.
Ja. Dazu müssten Sie zunächst ein Girokonto bei uns eröffnen. Bitte das einmal auszufüllen.
Gut.
Zur Sicherheit müsste ich Ihren Ausweis kopieren.
Ah, sicher. So. Bitte.
Danke.
So.
Herr Hantierer.
Der Bankmitarbeiter geht mit Herrn Hatira in den Keller, wo sich der Tresorraum mit den Schließfächern befindet. Die Bargeldbestände wurden in den vergangenen Jahren auf ein Minimum reduziert, zum Schutz vor Raubüberfällen. Die größeren Werte lagern in den Schließfächern der Bankfiliale.
Ortswechsel. Etwa 50 Meter von der Bank entfernt befindet sich ein großer Gebäudekomplex mit Wohn- und Geschäftsräumen inklusive einer Tiefgarage. Fast zeitgleich zur Schließfachanmietung von Pavel Hatira mietet ein gewisser Simon Segura gleich 4 Stellplätze in dieser Tiefgarage an. In dem Filmausschnitt, den wir jetzt hören, sind nur wenige Wochen später 2 Jungs in der Tiefgarage mit dem Hausmeister im Gespräch.
Was ist das da eigentlich?
Dreimal durfte raten.
Das ist wie so eine Art Garage.
Gewonnen. Hat ich bei der Hausverwaltung angerufen. Der wollte ausgerechnet die 4 Stellplätze haben. Die Wände und die Tür hat er selber einbauen lassen. Segura heißt er. Oder so ähnlich.
Okay. Und wofür?
Der will da drin an Motorrädern schrauben, hat er gesagt. Hat sich sogar Strom legen lassen. Das wird was gekostet haben.
Boah, Motorräder sind schon verdammt cool.
Dieser Simon Segura hat sich also eine eigene, kleine, vor Blicken geschützte Werkstatt in die Tiefgarage gebaut. Die Fläche der 4 nebeneinander liegenden Stellplätze hat er dafür mit Leichtbauwänden und Rolltoren abgeschottet. Aber was hat das alles mit dem alten Herrn Schreiber und seinem Schließfach in der Bank zu tun? Die Antwort auf diese Frage liefern die Geschehnisse fast 1,5 Jahre später. Am frühen Samstagmorgen des 12. Januar 2013. Um 7.02 Uhr geht an diesem Morgen ein Alarm bei der Rufbereitschaft eines Sicherheitsdienstes ein.
Zentralanwagen 19, bitte melden.
Kollege, was gibt's?
Fahr mal bitte nach Steglitz. Im Keller von der Bank gibt's einen Alarm.
Okay, bin unterwegs. Danke.
Der Wachmann kommt an der Bank an, die komplett im Dunkeln liegt. Keine Spur von irgendjemandem. Auch in der Bank ist abgesehen vom Alarm nichts zu hören oder zu sehen. Er kontrolliert den Keller und auch die Tür zum Tresorraum. Er vermutet einen Fehlalarm und schaltet die Sirene ab, um die Alarmfunktion gleich darauf wieder zu aktivieren.
Knapp 2 Tage später. Am Montagmorgen um 5.37 Uhr gibt es erneut Alarm und nicht nur das. Unter dem schrillen Heulen der Sirene bemerken die Anwohner im nahegelegenen Gebäude über der Tiefgarage plötzlich Rauch. Es brennt irgendwo unten im Gebäude. Die Feuerwehr wird verständigt.
Zur gleichen Zeit kommt der Wachdienst erneut in der Bank an. Er trifft allerdings nur auf die Reinigungskraft, die gerade staubsaugt. Wieder kontrolliert er die Tür zum Tresorraum. Doch die ist nach wie vor verschlossen. So setzt er die Alarmfunktion ein weiteres Mal zurück. Wenige Minuten darauf stellt der Mann plötzlich Rauchgeruch fest. Er meldet den Vorfall bei der Filialleitung. Auch sie informiert die Feuerwehr.
Zwischenzeitlich brechen die Einsatzkräfte der Feuerwehr 50 Meter weiter das Rolltor zur Tiefgarage auf und trauen ihren Augen kaum. Statt auf einen vermuteten Brandherd in der abgegrenzten Minigarage, blicken sie auf ein gigantisches Loch in der gegenüberliegenden Betonwand. Es hat die Form eines 4-blättrigen Kleeblatts. Der Anblick legt natürlich die Vermutung eines Verbrechens nahe und so betreten die Einsatzkräfte die Minigarage nur zögerlich, um keine Spuren zu zerstören.
In der Bank sind derweil neben der Feuerwehr auch die Filialleitung und die Polizei eingetroffen. Ein Bankmitarbeiter sperrt den Beamtinnen und Beamten den Tresorraum auf. Das Bild, das sich ihnen da bietet, das totale Chaos. Und in der Wand? Auch hier klafft ein großes Loch.
Allen Beteiligten, sowohl in der Bank als auch in der Tiefgarage, wird schlagartig und zeitgleich klar, hier ist Unglaubliches geschehen. Herr Adamski, schildern Sie doch mal, was Ihre ersten Eindrücke waren, als Sie am Montagmorgen des 14. Januar 2013 das erste Mal diesen Tatort betraten.
Also ich wusste erst überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Beim Anblick des Tresorraums, den ich ja erst später entdeckt habe, weil ich war ja oben in der Filiale und da war fast nichts zu spüren, außer ein leichter Brandgeruch. Beim Anblick des Tresors unten, da blieb mir dann doch die Spucke weg, würde der Berliner sagen. Es war eine totale Unordnung, es lag Sachen rum, es waren Spuren von der Feuerwehr da, es war eine gesamte Wand mit Schließfächern aufgebrochen und was dahinter war, und das hat mir den Atem verschlagen, es war ein Riesenloch in der Tresorwand. Und da dachte ich, ja, wie sind die Täter reingekommen? Durch dieses Loch sind sie gekommen. Dass es zu einem Tunnel gehörte, das sollte sich später herausstellen.
Also es war eine überdimensionale Bohröffnung, die für Sie auch ziemlich beeindruckend war. Bei diesem Gefühl, beeindruckt zu sein, ertappt sich vermutlich jeder mal, der von diesem Fall hört. Also mir geht es bis heute noch genauso. Aber warum Sie? War das auch für Sie damals etwas ganz Besonderes?
Das war auch für mich etwas ganz Besonderes. Nachdem wir entdeckt haben, dass dieser Tunnel über 40, 45 Meter führt.
Da ging ja mehrfach der Alarm los. Gab es denn niemanden, der etwas gesehen oder gehört hat, mal abgesehen von dem Lärm durch die Sirenen?
Im ersten Augenblick hatten wir natürlich keine Zeugen, die was mitbekommen haben. Die Putzfrau kam früh, für sie war alles normal gewesen, sie hat den Alarm ausgeschaltet. Und später, als der Alarm dann wieder ausgebrochen ist, kam ein sogenannter Alarmfahrer von dem Sicherheitsunternehmen. Und der hat auch noch nichts festgestellt, außer dann die ersten Brandmerkmale. Und dann kam die ganze Kette ins Rollen.
Und wie ging es dann weiter?
Zu diesem Zeitpunkt war uns klar, jetzt sind wir gefordert als Fachkommissariat und wir müssen den Tatort absichern. Uns geht es darum, dass dann, wenn so ein spektakulärer Tatort da ist, erstmal wir alleine dort vor Ort sind, damit keiner Spuren vernichtet. Und was dazu kommt bei so einem spektakulären Fall, wo auch die Feuerwehr vor Ort war, dass keine Medienvertreter uns den Tatort zerlatschen, würden wir sagen.
Mussten Sie eigentlich damals vermuten, dass der Tunnel ja auch durch das Feuer einsturzgefährdet war?
War zu dem Zeitpunkt sehr schwierig. Wir konnten in den Tunnel noch gar nicht rein, weil der war total verraucht gewesen. Und bei so einer großen Geschichte muss man natürlich alles in Erwägung ziehen. Man kann nicht sagen, ach, jetzt gehen wir erstmal rein, wir setzen uns Gasmasken auf und wird schon gut gehen. Nein, das wollten wir erstmal sicher wissen.
Und wie konnten Sie dann den Tunnel untersuchen, beziehungsweise eben dort vorhandene Spuren sicherstellen?
Wir haben uns eines recht einfachen Mittels bedient, was aber sehr wirksam war. Wir haben mit den Berliner Wasserbetrieben zusammengearbeitet. Die haben ja so einen Roboter, die sie in ihren Rohren langfahren lassen. Und die sind gekommen, sehr schnell, haben den Roboter in Gang gebracht und wir konnten mit den ersten Filmaufnahmen sehen, was überhaupt in diesem Tunnel passiert ist.
Was ist da passiert? Was haben Sie entdeckt?
Es waren so viele Sachen. Man sah gleich, dass viel Unrat drin lag, dass bestimmte Brandbeschleuniger drin waren, zum Beispiel Reifen. Und dass Teile dieser Bohrkrone, man muss ja wissen, die haben dieses Riesenloch gebohrt. Dazu mussten sie ja von außen, von der Garage aus, 4 Großbohrungen machen. Und dieser Bohrer, der lag auch noch in den Tunnel. Und der war auch erstmal schwer rauszubringen, damit wir überhaupt den ganzen Tunnel begehen konnten.
Haben Sie am Ende dann auch Sprengmittel gefunden?
Nein, wir haben keine Sprengmittel gefunden. Es waren alles nur Brandmittel, zum Beispiel auch alte Kanister. Also die Täter hatten schon vor, den ganzen Tunnel abzubrennen.
Neben Arbeitsmaterial und Werkzeug ließen die Täter ja auch Schließfachboxen zurück. Erstaunlicherweise hat man ja auch noch einiges an Wertsachen, die in diesen Boxen waren, gefunden. Was glauben Sie, warum haben Sie das nicht mitgenommen?
Die Täter hatten ja ein ganzes Wochenende Zeit, wie wir im Nachhinein herausgefunden haben. Und haben schon vor Ort sortiert, was können sie gebrauchen, was können sie nicht gebrauchen. Und man muss auch sehen, von über 300 Fächern sammelt sich ja so viel an. Man kann gar nicht alles aus dem Tunnel herausbringen. Also haben sie schon vor Ort entschieden, was ist wertvoll für sie, was ist nicht wertvoll. Und das haben sie dann auch zurückgelassen.
Also beispielsweise?
Es waren viele persönliche Papiere. Es waren, ich sage mal, Schmuckstücke, die keinen großen Wert ausgestrahlt haben. Es waren Sammlungen, Briefmarkensammlungen. Es waren bestimmte Postkarten oder dergleichen mehr. Das lag alles rum. War natürlich auch alles beschädigt, vernichtet durch Brand und durch den Einsatz der Feuerwehr.
Sie haben in dem Tunnel aber nicht nur Teile der Beute gefunden, sondern auch verwertbare Spuren.
Ja, wir haben viele Dinge gefunden, die die Täter zurückgelassen haben. Möglicherweise haben die Täter gedacht, ja, hier verbrennt ja sowieso alles. Aber der Brand ist sicherlich durch fehlenden Sauerstoff eingedämmt worden. Wir haben Bierbüchsen gefunden, polnischer Produktion. Oder wir haben Zigarettenschachteln gefunden, ein Feuerlöcher, Autokennzeichen, Autoreifen und dergleichen mehr. Und diese wurden natürlich als Spurenträger untersucht, in der Hoffnung, dass wir darauf verwertbare Spuren finden.
Was für ein Kennzeichen war das?
Das war ein polnisches Kennzeichen, was möglicherweise auf einem Stettiner Parkplatz entwendet wurde.
Es gab auch einen Kriminalroman in polnischer Sprache. Den haben Sie genau unter die Lupe genommen. In welcher Form?
Genau. Es war ein Kriminalroman und da musste ich mich sofort an einen zurückliegenden Fall erinnern, wo an den Tatort Bankjob geschrieben wurde. Das verwies auf den Film und hier hatten wir den polnischen Kriminalroman. Natürlich haben wir gedacht, da wird doch einer eine Geschichte nachgespielt haben. Aber wir haben den Roman übersetzen lassen. Das hatte nichts damit zu tun.
Das wirkt ja schon etwas auffällig. Feuerlöscher, Kennzeichen, Zigaretten, Bier, alles aus Polen. Jetzt dieses Buch, die Täter, haben die da wirklich unten im Tunnel gelesen?
Ich will das gar nicht ausschließen. Ich sage mal, wir kommen nachher dazu, dass es eine Arbeitsteilung gab. Der ganze Tunnelinhalt musste ja auch weggeschafft werden, der ganze Sand. Und einer ist möglicherweise zurückgeblieben. Vielleicht hat er tatsächlich die Zeit sich dort unten vertrieben und hat gelesen.
Glauben Sie, dass die Spuren vielleicht auch gelegt wurden, um sie auf eine falsche Fährte zu führen?
Das war eine der Versionen, dass man nur auf diese polnischen Täter hinweisen will und vielleicht von der eigenen Identität ablenken möchte. Aber später hat sich herausgestellt, dass es eine polnische Spur ja wirklich gegeben hat. Und somit ordne ich diese Spuren, diese polnischen Spuren schon den Tunnelbauern zu.
Mhm. An diesen Gegenständen, die Sie gefunden haben, gab es denn da auch DNA-Spuren oder Fingerabdrücke?
Gab es, aber leider viel, viel zu wenig. Bei der Spurenmasse, die wir festgestellt haben, haben wir natürlich gedacht, da werden wir aus einem Riesenreservoir von Spuren zurückgreifen können. Das war leider nicht der Fall. Wir hatten letztendlich nur 4 auswertbare Spuren, also 2 DNA-Spuren, 2 Fingerabdruckspuren. Und das war natürlich alles durch den Brand vernichtet. Und wir konnten nur auf diese 4 Spuren, dann auf diese klassischen Spuren zurückgreifen.
Und die ergaben dann leider überhaupt keinen Treffer in der Datenbank. Wäre ja auch zu schön gewesen. Nochmal, die falsche Fährte, daran glauben Sie übrigens ja nicht mehr, weil Sie dann über eine andere Spur auch nochmal in Richtung Polen gekommen sind. Was war das für eine Spur?
Wir hatten in diesem Tunnel, der war relativ fachmännisch gebaut, die Wände waren alle mit bestimmten Holzwinkeln abgestützt, sowohl im oberen Bereich als auch im unteren Bereich. Also jede Bohle hatte eigentlich 4 Holzwinkel. Und die sahen so aus wie die Holzwinkel, die man in einem Möbelhaus auch kaufen kann. Aber uns fehlten an diesen Winkeln dann irgendwelche Merkmale, dass sie aus dem Verkauf stammen. Also zum Beispiel diese Etiketten oder dergleichen mehr. Es waren ganz reine Holzwinkel gewesen. Und das war eigentlich die Spur, die uns nach Polen führte.
Zu dieser Spur kommen wir nachher noch. Nach so einer ersten Tatortbesichtigung läuft ja gerade in den ersten Stunden ganz viel gleichzeitig ab. Da werden eben, wie wir geschildert haben, die Spuren gesichert, Zeugen befragt, eine Soko wird gegründet. Aber nicht zu vergessen, hier gab es ja auch noch Opfer. Wie viele Kunden der Bank waren denn überhaupt betroffen?
Das konnten wir anfangs noch gar nicht sagen. Diesen Überblick musste sich erstmal die Bank verschaffen, denn wir hatten ja die Anzahl der Schließfächer, das waren über 300, das haben wir festgestellt. Aber wie viele tatsächliche Betroffene es da gab, das kam erst später raus, nachdem die Bank uns die ganzen Daten zur Verfügung gestellt hat. Und so wussten wir erst einige Tage später, dass es über 270 tatsächliche Geschädigte gab.
Es gab ja leider viele Geschädigte und eine astronomisch hohe Summe, die erbeutet wurde. Wie viel war das dann, Herr Damski?
Also wir gehen ungefähr von 10 Millionen Euro aus, wobei wir diese Summe natürlich nicht genau bestimmen können, weil jeder Geschädigte natürlich seine Werte, die weggekommen sind, anders einschätzt und wir keine Zahlen haben, die wir exakt belegen können.
Ja, der zuständige Rechtsanwalt, der damals diverse Geschädigte vertreten hat und der mit dem Fall extrem vertraut ist, ist Dr. Michael Plassmann. Wir haben auch mit ihm für diese heutige Folge gesprochen und werden ihn nachher im Lauf der Folge hören. Sie haben gerade gesagt, das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis Ihnen klar war, wie viele Geschädigte es gab. Ich nehme aber an, man hat die betroffenen Bankkundinnen und Kunden dann gleich informiert, oder?
Wir haben natürlich alle Geschädigten als Zeugen gehört. Das war für uns ja auch sehr wichtig, weil wir wissen wollten, was ist denn alles weggekommen oder gab es irgendwelche Beziehungen. Es hätte ja auch ein Geschädigter sein können, der dort absichtlich sich ein Bankschließfach angemietet hat. Und es war ja im Nachhinein auch wichtig für deren Versicherungen, damit sie ihre Schadensersatzansprüche dort geltend machen konnten, wobei das wieder ein Part ist, den hat die Bank übernommen.
Das war, wie wir gleich hören werden, kein einfacher Prozess. Für manche Kunden, wie unserem 81-jährigen alten Herrn, von dem wir anfangs erzählt haben, war das ein Schock. Nicht nur, weil damit unter hohe materielle Werte abhanden gekommen oder zerstört waren, sondern auch ideelle. Wie schmerzvoll das mitunter war, hören wir jetzt von Rechtsanwalt Dr. Michael Plassmann, der einige Kunden später auch vertreten hat.
Das sind manchmal Erbstücke, das kann ein Bild sein, was zerstört wird. Das gibt es ja auch, muss man auch wissen, wenn da hinterher alles in Brand gesetzt wird, dann gehen auch manchmal schöne Dinge, die nicht mitgenommen worden sind, kaputt. Und trotz aller Techniken kriegt man das nicht wieder richtig hin. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo eine Kundin ihren Vater bis zum Tode, der schwer krebskrank war, gepflegt hat und von dem Vater eine alte Rolex-Uhr bekommen hat, die er geliebt hat. Und die hatte sie schon bekommen, als der Vater noch lebte. Und das war so wirklich auch so eine Erinnerung an den Vater. Und diese Uhr zu verlieren, war ganz offensichtlich die größere Last als der Betrag, der auch nicht unbeachtlich war, sondern zu wissen, das war Vaters Uhr und die ist jetzt weg, das war schon schwierig. Und da nützt es ja auch nichts, dass man in irgendeine Tabelle guckt und sagt, für diese Uhr gibt es jetzt noch so und so viel 1000 Euro oder so etwas. Die Uhr ist weg.
Den Gesamtwert der Beute zu ermitteln, war auch mit Hilfe der Kunden unglaublich aufwendig und hat, wie bereits erwähnt, Wochen gedauert. Welche großen Probleme dann noch auf die Kunden zukommen sollten, dazu kommen wir noch. Jetzt gehen wir erst einmal zurück zu den Ermittlungen.
Herr Adamski, da wurde unterirdisch ein Tunnel gebaut und das Ganze vermutlich über einen Zeitraum von fast 1,5 Jahren und niemand hat etwas davon mitbekommen. Das muss doch Lärm gemacht haben. Wie kann das sein?
Also diese Frage haben wir uns auch gestellt und auch bei ganz intensiven Umgebungsermittlungen versucht, dort eine Antwort zu finden. Über dieser Tiefgarage war ja ein Wohnhaus und waren Arztpraxen und dergleichen mehr. Und wir haben wirklich alle befragt, habt ihr nichts gehört? Habt ihr nichts mitbekommen? Und alle haben diese Frage verneint, weil es fanden in dieser Zeit umfangreiche Bauarbeiten auf dieser Straße statt. Es waren Tiefbauer dort, es waren Baumaschinen dort. Und ich habe eine Dame gefragt, die dort ein Schreibwarengeschäft hatte, und gefragt, sie wohnen Wand an Wand mit dieser Garage und sie haben nichts mitbekommen. Und sagt sie, hier ist ein ganzen Tag, ist hier laut. Wie soll ich das unterscheiden? Also diese Geschichte hat uns lange begleitet. Allerdings sind wir nachher auch zu dem Schluss gekommen, dass nicht 1,5 Jahre an diesem Tunnel gebaut wurde, sondern vielleicht 4 Wochen, vielleicht 6 Wochen, genau kann man das nicht sagen. Wir haben ja in Berlin diese Tunnelfachleute, die in der Mauerzeit Tunnel unter die Grenze gebuddelt haben. Und die haben zu mir gesagt, Mann Junge, in unserem märkischen Sand, so einen Tunnel baue ich dir in 3 bis 4 Wochen. Aber ob das nun so war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank, die haben Sie dann ja auch überprüft, oder? Ob die mit drin hängen?
Sicherlich. Erst haben wir den Wachdienst überprüft, weil gerade dieser Alarmfahrer, das kam uns doch sehr spanisch vor, dass er 2-mal überhaupt nichts mitbekommen hat. Und dann wurden auch die Bankmitarbeiter überprüft in dem Sinne, ob sie denn überhaupt als Verdächtige in Frage kommen. Aber das haben wir relativ schnell ausscheiden können.
Also nach wie vor eine ganz zentrale Frage, warum hat niemand was bemerkt über so einen Zeitraum? Damit haben auch Sie sich in den Ermittlungen länger beschäftigt. Auch mit der Tatsache, dass die Täter jede Menge Bauschutt aus dem Tunnel irgendwo entsorgen mussten.
Auch darauf haben wir unsere Ermittlungen konzentriert. Und wenn man so die gängigen Filme guckt, dann kommt der Wissenschaftler, der sagt, also dieses Körnchen Sand hat früher unter dem Baum gelegen und das muss der jetzt an seiner Schuhsohle haben. Ganz so ist es leider nicht. In ganz Berlin-Brandenburg gibt es eine bestimmte Kiessorte, die überall die gleiche ist. Es wurden auf vielen Baustellen Proben genommen. Das war immer das Gleiche. Wir konnten also nie sagen, ist denn tatsächlich das der Bausand aus dieser Grube oder aus diesem Tunnel. Die Täter waren clever. Sie haben einfach scheibchenweise, stückchenweise mit bestimmten Loren, die wir dort auch gefunden haben und Baukiepen, haben sie den Sand auf umliegende Baustellen verteilt. Und damit war im Prinzip für uns keine Erkenntnis möglich, stammt es tatsächlich aus dem Tunnel.
Von welcher Menge, von welcher Größe an Bauschutt und Sand reden wir jetzt hier?
Also wir reden von mindestens 140 Tonnen Sand. Also man muss sich mal so vorstellen, das sind bestimmt 6 Lkw. Aber in dieser Tiefgarage konnte natürlich kein Lkw rein, sondern das wurde alles peu à peu hinausgebracht mit Kisten, mit einem Transporter, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Oder zum Schluss auch haben wir noch einige Mengen Sand in dieser Garage vorgefunden.
Also es musste einiges raus aus diesem Tunnel. Eigentlich Wahnsinn, dass das nicht auffällt. Aber es musste ja auch was rein. Es mussten Gerätschaften rein. Woher kam denn eigentlich die Menge Holz für die Tunnelverschalung?
Das konnten wir im Detail nicht klären. Wir vermuten, dass sie diese Holzbohlen von umliegenden Baustellen entwendet haben. Das wissen wir daher, da auf einigen dieser Bohlen Firmenaufdrucke drauf waren, aber letztendlich nicht in der Masse. Sie werden also überall in Hamstertechnik irgendwas entwendet haben.
Sie haben dann ja auch spezielle Holzwinkel gefunden, mit denen diese Holzverschalung verschraubt wurde. Können Sie uns über die Näheres sagen?
Ja, das sind Holzwinkel gewesen. Viele von uns kennen ein schwedisches Möbelhaus, wo es viele Regale gibt und dort werden fast gleichartige Holzwinkel verwendet. Erst haben wir gedacht, die sind aus diesem Bereich, aber nein, an diesen Holzwinkeln waren keinerlei individuelle Merkmale, die das bestätigt hätten. Erst einige Wochen später, mit Hilfe der polnischen Kollegen, sind wir dazu gekommen, dass diese Holzwinkel speziell in Polen hergestellt wurden durch einen polnischen Tischler und der hat diese dann auch an einen möglichen Täter übergeben.
Jetzt wissen wir, wie das mit dem Holz für die Tunnelverschalung war. Sie, Herr Adamski, haben Holzwinkel erwähnt, die aus Polen stammen. Aber noch bevor die Ermittler der polnischen Spur nachgehen, konzentriert sich die Arbeit auf den unmittelbaren Tatort. Den Tresorraum samt den dort aufgebrochenen Schließfächern und natürlich auch auf die Schließfachkunden. Nachdem alle Schließfachkunden der Bank gebeten wurden, sich zu melden, auch um den entstandenen Sachschaden zu ermitteln, gerät einer von ihnen immer mehr in den Fokus der Polizei. Pavel Hatira, der Mann, der zu Beginn unserer Geschichte bei der Bank ein Schließfach eröffnet und sich mit niederländischem Pass ausgewiesen hatte. Wie sich herausstellt, war seine Identität gefälscht. Die Überprüfung der Meldeanschriften beider Ausweisdokumente, des Mannes in der Bank, Pavel Hatira, und des Mannes, der die Garagen angemietet hatte, Simon Sigura, ergeben, dass beide tatsächlich in Berlin gemeldet sind. Jedoch, Wohnungen, die auch bewohnt sind, gibt es jeweils nicht. Nur Briefkästen mit deren Namen darauf.
Die Identitäten und auch die Fotos auf den Ausweisen waren gestohlen. Simon Sigura, der die Garage angemietet hat, hat nie jemand je zu Gesicht bekommen, da er nur über Mails und Telefon korrespondiert hat. Aber Pavel Hatira, den hatten die Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter ja gesehen. Herr Adamski, konnte man denn da kein Phantombild erstellen?
Sicherlich hätten wir das versucht, wenn es sinnvoll gewesen wäre. Aber so eine Bankmitarbeiterin hat jeden Tag 10, 20 Kunden und die ganze Geschichte war schon Monate her. Sie wusste also nicht mehr und konnte nicht mehr genau wiedergeben, wie er aussah und wir wollten kein falsches Bild erstellen.
Aber Sie sind schließlich doch noch an Phantombilder gekommen, nicht von den Herren Hatira und Sigura, aber von anderen mutmaßlichen Mitgliedern der Bande. Wie kam das?
Wir hatten ja vorhin schon die Winkel erwähnt, die die Täter beim Tunnelbau verwendet haben. Wir haben festgestellt, dass diese aus Polen stammen und in der Folge konnten wir sogar den Tischler ermitteln, der diese Winkel hergestellt hat. Leider durfte ich damals als Polizist nicht nach Polen reisen und vor Ort die Ermittlungen machen und musste zu einem kleinen Trick greifen. Ich habe also einen Bekannten, der bei der Versicherung arbeitet, in diesem Fall mit einem pensionierten Zeichner subjektiver Porträts rüber nach Polen geschickt und die haben diesen Tischler dort befragt und haben ein erstes Bild erstellt. Der Tischler hat 1000 dieser Winkel hergestellt und an eine Person übergeben, die er wie folgt beschreibt. Es war ein 30 bis 35 Jahre alter Mann, der mit einem Auto mit Berliner Kennzeichen gekommen ist und sich mit ihm auf Deutsch und Englisch unterhalten hat. Polnisch konnte er nicht. Er beschreibt ihn als ziemlich kräftig, mit dunklen Haaren und dunklem Teint.
Und dann hatten Sie schließlich sogar noch ein Phantombild. Das beruht auf einer Zeugenbeobachtung aus der Silvesternacht, gut 2 Wochen vor dem Einbruch in der Bank. Da hatten Jugendliche 2 Männer an der Tiefgarage gesehen. Und einen der beiden konnten die Jugendlichen näher beschreiben. Das war ein Mann mit einem auffälligen Muttermal im Gesicht. Mit beiden Phantombildern sind Sie ja dann schließlich am 7. August 2013, also knapp 7 Monate nach der Tat, in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gegangen.
Die Vorbereitung zu dieser Sendung war für unsere Redaktion und Produktion eine ziemlich große Herausforderung. Denn wir wollten dem Fall, der, wie ich anfangs ja schon sagte, so außergewöhnlich war, den entsprechenden Raum geben. Der Film dazu sollte 30 Minuten lang werden. Ja, dazu musste natürlich erstmal ein Drehbuch geschrieben werden und schließlich musste das Ganze dann ja auch bei Dreharbeiten umgesetzt werden. Stefan Kors, Chefausstatter der XY-Sendungen, erinnert sich.
Also bei dem Film, der Tunnel hieß der bei uns, war natürlich das Größte in meinen 30 Jahren Aktenzeichen XY, was ich ausgestattet habe. Das war eine Herausforderung. Wie baut man einen Tunnel? Welche Begebenheiten kann man machen? Welche Location findet man dafür? Weil wir hatten ja bestimmte Voraussetzungen. Die Täter haben einen Tunnel gegraben. Die haben Löcher gebohrt in den Wänden. Die haben am Schluss die Geldfächer ausgeraubt. Und das war für mich schon und meinem Team schon eine Herausforderung. Mit Vorbereitung, dass man das wirklich so eins zu eins nachkriegt, wie die in Berlin diesen Tunnel gegraben haben.
Dafür brauchte es einen geeigneten Ort, um den Nachbau des Tunnels umzusetzen. Für die Münchner Bayern-Kaserne bekommen er und sein Team schließlich eine Zusage.
Jetzt haben wir eine Location gehabt, wo man jetzt Löcher bohren kann in die Wand. Das war jetzt eine super Geschichte. Das war ein altes Bundeswehrgelände in so Hallen. Da durften wir auch diese Löcher bohren. Und dann geht der nächste Job bei mir an. Wie lang machen wir diesen Tunnel? Wie bauen wir den Tunnel? Welches Material nehmen wir? Wo kriegen wir das ganze Baumaterial? Es sollte jetzt nicht so aussehen, wie das aus dem Baumarkt ist, sondern dass das schon irgendwie verbrauchte Restbretter sind von Baustellen. Und da bin ich natürlich losgefahren zu Baustellen und habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und habe gesagt, ich brauche Bretter mit 1,40 Meter, 1,60 Meter Länge. Und da konnte ich auch über 3-4 Firmen mir diese Bretter organisieren, dass die das Alter auch haben, dass das nicht alles zu neu ist. Wir haben 4 Tonnen Sand besorgt, anliefern lassen, in die Halle schütten lassen und haben das mühevoll mit Schaufeln in den Tunnel verteilt, dass man diesen Sandcharakter hat in dem Tunnel.
Bei der Rekonstruktion von wichtigen Ansatzpunkten ist Stefan Kors gehalten, sich möglichst genau an den tatsächlichen Begebenheiten der Fälle zu orientieren.
Also wir hatten ja auch das Originalmaß. Wir wollten jetzt ja nicht übertrieben breit werden, weil wir eine Kamera haben, sondern wir sind schon so in dieser Breite geblieben, wie es im Original war und in der Höhe. Also es war so 1,40 hoch, 1,60 hoch, also war nicht allzu hoch. Also man musste schon gebückt gehen und die Breite war 1,20, sowas in dem Bereich war das damals. Wir haben uns halt dann geholfen in dem, dass wir, weil wir ja den Tunnel gebaut haben, Seitenwände abmontieren konnten und seitlich filmen konnten, wie die Täter dran vorbeigehen, durchgruppen, wie die Material rausschleppen und so weiter. Und das Dach konnten wir auch abnehmen, dass wir verschiedene Kamerapositionen haben, wo wir auch diese Enge und die Form des Tunnels auch darstellen können.
Auch der Tresorraum muss für die Dreharbeiten nachgebaut werden.
Und anschließend waren die Täter so und haben dann Feuer gelegt. Und dieses Feuer wird dann über Pyrotechnik gemacht. Also wir zeigen, wie die Benzinkanister nehmen, Benzinkanister ausschütten über die ganzen Begebenheiten, über die ganzen Schließfächer, über das, was alles auf dem Boden liegt. Und dann tun die ein Streichholz zünden und werfen das sozusagen auf den Boden. Im Film sieht man den Boden dann nicht, sondern da ist dann eine Feuerschale oder eine Wanne mit einem Brandbeschleuniger und einer Flüssigkeit, wo das relativ dann leicht explodiert und sofort das Feuer steht. Und dann haben wir natürlich dann nur mit Rauch das unterstützt. Licht, Rauch, Feuer und so haben wir es dargestellt.
Ein Riesenaufwand, der sich, wie ich meine, wirklich gelohnt hat. Was sagen Sie, Herr Adamski?
Ja, ich kann mich sehr gut an diese Sendung erinnern, wie Sie, Herr Czerny, aus diesem Tunnel gekrochen gekommen sind, ins Studio hinein und wir dann vor der Kamera standen. Es war eine ausgesprochen wichtige und interessante Sendung gewesen, haben mir meine Kollegen auch da später bestätigt und gab ein Riesenecho darauf, was uns dann in der Folge allerdings auch viel Arbeit einbrachte.
Ja, denn nach der Sendung kamen etliche Hinweise. Insgesamt waren es um die 900. Aber gerade bei Hinweisen zählt ja nur die Qualität, nicht die Quantität. Und so muss man sagen, der entscheidende Hinweis ist leider nicht darunter gewesen. Herr Adamski, geht man eigentlich jedem Hinweis nach, auch wenn er noch so abstrus ist?
Nach dieser Sendung kamen Hinweise aus der Bevölkerung, die natürlich alle katalogisiert werden müssen und bewertet werden müssen. Bewertet heißt aber, es wird jedem Hinweis nachgegangen, sei ja auch in erster Linie erstmal zu abstrus. Also wir hatten Geschichten, die uns erzählt wurden, da hat man dann gesagt, nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber unsere Aufgabe war es, jedem Hinweis nachzugehen, denn jeder kleinste Hinweis kann ja nachher der entscheidende sein. Später stellte sich dann heraus, dass es auch Dauerhinweisgeber gab, und wenn wir wussten, dass einer zum 10. Mal angerufen hat und die 10. Geschichte erzählt hat, dann haben wir dem natürlich nicht mehr so nachgegeben.
Herr Adamski, können Sie vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern an der Stelle? Gab es denn Hinweise, die besonders, sagen wir mal, skurril waren?
Solche Sachen gab es natürlich mehrere. Ich kann mich erinnern, dass einer seine Freundin verdächtigt hat, weil die ist immer baden gegangen und in der Badewanne verblieb sehr, sehr viel Sand. Und das machte sie für ihn natürlich sehr verdächtig. Aber wir hatten auch Leute, die waren der Meinung, mit einem Medium oder mit einer Wünschelrute uns zum Täter zu führen. Leider hat alles nichts erbracht.
Ja, tatsächlich, auch sowas ist dabei. Kommen wir nochmal zurück auf die Tatsache, dass die Diebe im Tresorraum nur ein Drittel der Schließfächer leergeräumt haben. Das legt die Vermutung nahe, dass sie vielleicht doch auf der Suche nach was ganz Bestimmtem waren. Wie sehen Sie das?
Das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil ich sage mal, die 300 Fächer, über die wir gesprochen haben, die waren alle in einer Wand, die durch den Bewegungsmelder nicht erfasst wurden. Der Alarm ausgelöst wurde dadurch, dass sie ein bestimmtes Fach abseits dieser 300 Schließfächer aufgebrochen haben und damit den Alarm ausgelöst haben. Sicherlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, haben selbst mit dem BKA gesprochen, haben mit dem BND darüber gesprochen, ob da das entscheidende Moment sein könnte. War es aber nicht. Da wir nicht weitergekommen sind, haben wir die Kollegen der operativen Fallanalyse, das sind die berühmten Profiler, die normalerweise dann einsetzen, wenn es um Mord oder Totschlag geht, die haben wir mit ins Boot genommen, aber auch sie konnten mit ihren Ermittlungen uns nicht weiterhelfen.
Wieso BND, also Bundesnachrichtendienst?
Dieses eine erwähnte Fach, was den Alarm ausgelöst hat, war von einer Firma, die hat gepanzerte Fahrzeuge für den internationalen Markt hergestellt. Und da kriegt man natürlich sofort die Idee, könnten dort Geheimnisse drin gewesen sein. Deswegen hatten wir den BND nachgefragt, aber die Geschädigten haben gesagt, nein, da war nichts drin.
Haben Sie denn dann, abgesehen von Polen, nachdem diese Spuren oder diese Ermittlungsansätze ins Leere liefen, irgendwann die Ermittlungen auch auf das europäische Ausland ausgeweitet, erweitert?
Ja, sicherlich. Wir haben vergleichbare Fälle zum Beispiel in Paris oder in Holland gehabt. Natürlich nicht in dieser Größenordnung, aber wir haben mit allen Kollegen zusammengearbeitet, wo wir dachten, wo wir nur einen Zipfel gehofft haben, was es uns weiterbringt. Aber letztendlich konnten wir keinen Hinweis zu unserer Tat finden und auch die internationale Suche oder der internationale Vergleich mit den wenigen vorhandenen Spuren führte ins Leere.
Wie erklären Sie sich das denn? Also es gab ja eigentlich so viele vermeintliche Anhaltspunkte und Spuren und doch ist der Fall jetzt, 10 Jahre später, immer noch nicht aufgeklärt. Die Diebe müssen ja regelrecht Phantome gewesen sein.
Sie waren auf alle Fälle, was das Technische betrifft, sehr gut gewesen. Das zeigt uns der Tunnel, das zeigt die lange Vorbereitungszeit und es zeigt auch, dass wir in der Folge nicht eines dieser entwendeten Stücke je wieder aufgefunden haben. Sie waren enorm vorsichtig. Sie haben alles verschleiert, was zu verschleiern geht. Sie haben wirklich alles dafür getan, dass sie keinerlei Spuren und keinerlei Hinweise hinterlassen. Und was ich eingangs sagte, wir hatten ja ganz, ganz wenig Spuren. Das meiste hat der Brand vernichtet.
Ja, und neben all diesen Dingen, die Sie da beachtet haben, wie vorsichtig Sie waren, salopp gesagt, waren Sie ja wahre Bergbaugenies, oder? Also ich frage mich, wie man es schaffen kann, unter Tage so punktgenau sich bis zu einer Tresorwand durchzugraben.
Ja, diese Frage hat unseren Ausstatter Stefan Kors damals auch beschäftigt. Bevor wir Sie um Antwort bitten, Herr Adamski, hören wir doch mal Stefans Theorie.
Das frage ich mich auch. Also das ist so eine Geschichte, wo wir auch als Team darüber gesprochen haben und da auch natürlich, wir machen uns auch Gedanken, wie geht sowas? Weil man muss ja sich vorstellen, man gräbt, wenn man jetzt zu Hause gräbt, gräbt man ja nicht gerade. Man gräbt ein bisschen tiefer, man ein bisschen nach rechts, nach links. Also das muss schon wirklich ein Spezialist gewesen sein, der genau den Weg weiß. Also dass der, und es glaube ich war die Vermutung, dass die irgendwie einen Sender oder irgend sowas gehabt haben, dass die dieses Punkt genau treffen.
Herr Adamski, kann man diese Frage denn überhaupt beantworten oder bleibt sie eines der vielen Mysterien rund um diesen Fall?
Also ich sage mal, Bergbaugenies waren sie nicht. Wir haben viele Leute befragt, die sich mit Bergbau auskennen. Wir hatten Bergbauinstitute in Berlin, die hier waren, die sich das angeguckt haben. Und die haben gesagt, naja, das ist nicht so richtig Bergbau, das ist mehr so, kommt mehr aus dem militärischen Bereich, das ist eher so Pionierbau. Also da waren schon Kenntnisse vorhanden. Aber das zweite Problem war ja, wie haben sie unter der Erde sich überhaupt fortbewegt? Wie haben sie navigiert? Weil der Tunnel ist ja im Prinzip, wäre ja ins Leere gelaufen. Die haben die ersten 25 Meter gebuddelt und wären dann irgendwann auf der anderen Straßenseite beim Schlossparktheater rausgekommen. Die Frage, warum sie gerade an dieser Stelle festgestellt haben, huch, wir kommen ja falsch, wir müssen wenden, konnten wir wirklich nie beantworten. Die Theorie, dass ein Peilsender dort in einem der Schließfächer untergebracht war, wurde von den Experten verneint, die gesagt haben, weil unter der Erde ist eine Peilung nicht möglich. Also schlüssig konnten wir diese ganze Geschichte nie aufklären.
Also nochmal, der Tunnel hatte einen Knick.
Der Tunnel hatte einen Knick, genau auf halber Höhe. Dort stand auch ein Riesenbaum. Erst hatten wir gedacht, sie müssen ja um den Baum rum. Aber hätten sie das Ziel richtig angepeilt, wären sie nie auf den Baum gestoßen.
Also die Fragen, die sie hatten, konnten nicht beantwortet werden. Ist das irgendwann auf Dauer nicht frustrierend? Also so viel offene Fragen, so viel Arbeit, so viel Ansätze, verheißungsvolle Spuren. Und am Ende steht man doch wieder mit leeren Händen da, nicht?
Das begleitet ja mein ganzes Berufsleben. Man hat ja nicht immer Erfolg. Und in diesem Fall nach 10 Jahren muss man ja auch sagen, wir haben letztendlich diese Straftat nicht beweisen können. Diese Tat nicht gerichtsfest machen können. Frust ist da ein ganz falscher Begleiter. Und ich habe mir in meinen langen Berufsjahren eine sportliche Herangehensweise angewöhnt, dass ich gesagt habe, meine Täter, wenn ich sie jetzt nicht kriege, aber das ist ja ihr Job, das machen sie das erste Mal, das machen sie das zweite Mal und das machen sie das dritte Mal. Irgendwann habe ich sie dann so weit, dass sie die entscheidende Spur hinterlassen und sagen, jetzt können sie verurteilt werden.
Gab es denn in irgendeiner Form Konsequenzen, Reaktionen für Sie, für Ihre Dienststelle?
Die gab es zum Positiven hin. Wir sind ja damals mit unserem Kommissariat aus dem normalen Berufsalltag rausgerissen worden für diese Aufgabe, um das zu bearbeiten. Es gab ja noch weiter Straftaten in Berlin und es gab weiter Einbrüche. Das mussten wir eine Zeit lang alles liegen lassen. Später wurde das erkannt und es wurde speziell ein Kommissariat gegründet, was sich auf solche ganz speziellen Fälle konzentriert und alle Kraft und alles Personal dort konzentrieren kann, was wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht konnten.
Also eine Taskforce, wie man heute sagen würde.
So würde man heute sagen, dieser Begriff war damals noch nicht ganz so gängig.
Okay. Kommen wir nochmal auf die vielen Geschädigten zu sprechen. Die waren nämlich davon ausgegangen, dass ihre Wertsachen bei der Bank in den Schließfächern sicher sind.
Ja, wir alle haben wahrscheinlich noch das antiquierte Bild der alten Dame vor Augen, die ihr Erspartes im Socken unter dem Kopfkissen bunkert. Das gehört jedoch mittlerweile, bestimmt nicht überall, aber größtenteils der Vergangenheit an. Und gerade ältere Menschen greifen häufig auf Bankschließfächer zurück. Natürlich in dem hoffnungsvollen Glauben, dass ihr Hab und Gut dort absolut sicher und auch versichert ist. Ja, die Realität sieht traurigerweise aber ein bisschen anders aus. Und dazu hören wir nochmal Rechtsanwalt Dr. Michael Plassmann.
Wir kennen das alle, ein Tresor ist eben ein Tresor, da denkt man, da ist alles geschützt. Und so schließen dann die Kunden einen sogenannten Schließfachvertrag ab und mieten dann dieses Schließfach meistens dann unbefristet an, zahlen da eine bestimmte Summe für, die differiert nach der jeweiligen Bank und gehen davon aus, dass es da sicher ist. Und die Frage, was passiert eigentlich, wenn, das ist eine Frage, die regelmäßig und nach meiner vielfältigen Erfahrung in der Bundesrepublik mit vielen Schließfacheinbrüchen in der Regel eben nicht besprochen wird.
Etliche Schließfachkunden waren zum Zeitpunkt des Einbruchs schlicht nicht oder nicht ausreichend versichert. Denn die Bank hatte lediglich die Haftung von maximal 30.000 Euro je Schließfachinhalt übernommen. Alles darüber hinaus war von der Bankversicherung nicht abgedeckt. Man hätte das über eine extra Schließfachversicherung absichern müssen und das war vielen Schließfachkundinnen und Kunden aber gar nicht bewusst. Ob mangels Aufklärung seitens der Bank oder fehlender Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, ist im Nachhinein kaum zu verifizieren. Um künftigen Schließfachkunden diese schmerzhafte Erfahrung zu ersparen, hat Dr. Plassmann ein paar wertvolle Tipps. Allerdings sind Gegenstände, die eher emotionalen Wert haben, auch damit nicht zu schützen.
Ich kann jedem nur empfehlen, Fotos von den Gegenständen, Quittungen aufbewahren, Zeugen mitnehmen, Schließfachversicherung abschließen. Wenn man all diese Empfehlungen erstmal umsetzt, hat man deutlich bessere Erfolgsaussichten in so einem Fall.
bleibt die Frage, wie ging es für die Geschädigten in unserem Fall aus? Auch das kann uns Herr Dr. Plassmann am besten beantworten.
Das ist schon etwas sehr Schwieriges und ich habe jedenfalls für meine Mandanten dann damals außergerichtliche Einigungen geschlossen. Aber das muss am Ende der Kunde oder der Mandant selber entscheiden. Und das hängt ein bisschen auch von der Mentalität ab. Manche, die sind bereit, 10 Jahre dafür zu kämpfen, ehe sie irgendwie einen schlechten Kompromiss machen. Und andere sind wirklich glücklich, dass sie dann eine bestimmte Quote bekommen und sagen, ich kann das Thema hinter mir lassen.
Ja, auch wenn es betroffene Kundinnen und Kunden gibt, die das Ganze hinter sich lassen können. Können Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen das auch, Herr Adamski? Denn die Tat als solche wäre ja inzwischen verjährt.
Die Tat ist nach 10 Jahren leider verjährt. Es ist natürlich ärgerlich für uns, weil wir ganz nah an der Aufklärung dran waren. Einige Jahre zuvor gab es nämlich eine identische Tat in Berlin, wo auch ein Kernbohrer benutzt wurde, um in eine Bank einzubrechen. Allerdings konnten wir damals nur denjenigen dingfest machen, der den Kernbohrer besorgt hat. Wir wussten aber, wer sein Auftraggeber war und gingen davon aus, dass der gleiche Auftraggeber der Organisator für die Tat in Steglitz war.
Also es gab einen dringenden Verdacht, wer dieser Auftraggeber war, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir hatten einen Verdächtigen. Wir haben bei ihm durchsucht. Wir haben alles Mögliche versucht, um ihm die Tat nachzuweisen. Es hat aber nicht ausgereicht, um das gerichtsfest zu machen.
Und der den Kernbohrer damals besorgt hat, der wurde verurteilt?
Der wurde verurteilt, der hat aber seinen Auftraggeber überhaupt nicht ins Spiel gebracht, hat die ganze Zeit abgelehnt, sagt, nein, ich mache das nicht, der hat lieber die 2 Jahre in Kauf genommen.
Also zu 2 Jahren Haft verurteilt. Wie hoch war eigentlich die Beute damals bei dieser Bank am Kurfürstendamm?
Das war ähnlich wie in Steglitz. Wir gehen auch von ungefähr 10 Millionen Euro aus. Allerdings war dort die Übersicht, wer die Kunden sind, noch viel schwieriger, weil es waren viele, wir sagen in Berlin Kudamm-Russen, also die reichen Russen, die dort ihre Schätze versteckt haben und wir wissen nicht, wie viel dort wirklich weggekommen ist.
Herr Adamski, das war spannend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren und uns die Einzelheiten dieses spektakulären Falls geschildert haben.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Auch ich sage danke, dass Sie bei uns waren und danke an euch fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und wünsche all meinen Kollegen, die hier zuhören, bleibt dran.
Dann bin ich noch dran und sage, macht's gut, eine gute Zeit und bleibt sicher.
Alle Details zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächsten Folgen nicht. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.